Herzlich willkommen zu Von achtsam bis zuckerfrei, dem Gesundheitspodcast der Audi BKK. In diesem widmen wir uns einer Vielzahl an Themen, die Körper und Geist betreffen. ADHS ist in den letzten Jahren sehr präsent in den sozialen Netzwerken geworden. Lange Zeit ist die Forschung davon ausgegangen, dass ADHS vor allem Kinder betrifft. Heute weiß man, dass auch die Krankheit viele Menschen noch als Erwachsene begleitet. Bei einigen wird es sogar erst dann diagnostiziert. Da die Symptome weit über den klassischen Zappelphilipp hinausreichen können, ist das manchmal gar nicht so leicht. Deshalb sprechen wir in der heutigen Folge mit Lukas Maher darüber, wie man Anzeichen für ADHS erkennen kann, welche Auswirkungen auf das Leben es eventuell mit sich bringt und wie man es gegebenenfalls behandelt. Denn Lukas ist Psychotherapeut und wurde selbst mit ADHS diagnostiziert. Hallo Lukas, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Ich würde heute total gerne mit dir über ADHS sprechen und in dem Moment, wo ich das gerade sage, merke ich schon direkt wieder, wie heißt es denn eigentlich wirklich? ADHS sage ich immer, aber man liest ja auch manchmal die Schreibweise mit dem H in Klammern oder ADS. Ist das Gleiche?
Also man kann das mit dem H in Klammern oder ohne das H in Klammern setzen. Das hat historische Gründe. ADS ohne das H, das ist eher eine veraltete Bezeichnung. Das liegt daran, dass man früher gesagt hat, okay, es gibt irgendwie ADHS mit Hyperaktivitäten, dann gibt es das noch ohne. Und heute weiß man dabei einfach mehr und kann sagen, okay, es gibt auch Menschen, die eher hypoaktiv sind, also die irgendwie starke Symptome im Bereich Unaufmerksamkeit haben, die sehr stark abgelenkt sind nach innen hin, also die gucken nicht aus dem Fenster, sondern die brauchen irgendwie ganz lange, um Aufgaben zu vervollständigen oder um Antworten zu geben. Und diese künstliche Trennung, die hat man dann irgendwann überwunden und gesagt, okay, der Schirmbegriff, der ist ADHS mit dem H in Klammern, wenn man möchte oder nicht. Und es gibt verschiedene Typen. Also da, wo Symptome irgendwie vermehrt auftreten. Wir haben ja bei ADHS haben wir Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität. Mittlerweile gibt es auch noch sowas wie emotionale Dysregulation, da geht es dann um Stimmungsschwankungen und sowas. Aber im Grunde haben wir mal die ersten drei. Und dann gibt es verschiedene Typen, die unterschieden werden können. Also die, die eher vorwiegend unaufmerksame Symptome zeigen oder die, die eher hyperaktiv-impulsive Symptome zeigen oder die mit Mischtypen. Und das hat einfach so diese Beschreibung von ADHS abgelöst. Wenngleich es immer noch Leute gibt, die das gerne verwenden, ist der Schirmbegriff jetzt eben ADHS.
Okay, cool. Danke für die Erklärung. Das fand ich sehr verständlich. Wie würdest du denn jemandem, der noch nie davon gehört hat, in drei Sätzen beschreiben, was ADHS überhaupt ist?
Drei Sätzen, okay.
Das kann auch fünf werden.
Man kann das ja, also es gibt ja verschiedene Perspektiven auf ADHS. Wenn ich es jetzt aus der klinischen Perspektive beschreibe, würde ich sagen, ADHS, das ist eine neurologische Entwicklungsstörung, die in der Kindheit beginnt und gekennzeichnet ist von Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität, Impulsivität und eben auch emotionaler Dysregulation. So, das ist erstmal ADHS. Wenn man das Ganze aus der Perspektive der Neurodiversität betrachtet, dann würde man sagen, okay, ADHS ist eigentlich nur eine Abweichung von einer neurologischen Norm. Also Menschen mit ADHS haben irgendwie eine andere Gehirnentwicklung oder erleben die Welt anders und treten anders mit der Welt in Kontakt. Die haben dann eher ein interessensbasiertes Nervensystem, sagt man so, also sind eher durch Interesse, durch Neugier, durch Wichtigkeit und Dringlichkeit zu motivieren. Deshalb machen ja auch viele ihre Aufgaben immer erst so am Ende der Deadline, während andere ja eher gut auf Belohnung und Bestrafung reagieren. Das ist bei ADHS weniger so. Also je nachdem, aus welcher Perspektive ich ADHS betrachte, ist es entweder eine neurologische Entwicklungsstörung, die sich so über die gesamte Lebensspanne zieht, oder eben einfach eine Variante der Gehirnentwicklung. Das kommt auch immer drauf an, wie sehr der Mensch dahinter beeinträchtigt ist. War jetzt ein bisschen mehr als fünf Sätze.
Ja, aber war wunderbar. Auch wieder sehr, sehr spannend. Das heißt, für mich als Laien klang das gerade aus fast so ein bisschen, als ob man jetzt unterscheidet in, man je nachdem, ob man selber für sich überhaupt als Beeinträchtigung sieht, ist es dann als Krankheit zu zählen oder man sagt vielleicht so, nö, ich hab das, aber es beschert mir eigentlich keine Nachteile, ich muss halt mein Leben anders gestalten. Ist das richtig?
So kann man das durchaus sagen. Natürlich also das eine ist ja, dass ich sagen kann, okay, ich finde mich in den Aspekten von ADHS wieder, aber ich mache aus verschiedenen Gründen keine Diagnostik. Diese Gründe können ja sehr individuell sein. Entweder weil man sagt, okay, ich brauche gar keine Behandlung, ich möchte vielleicht auch keine offizielle Diagnose haben, oder wenn man sagt, ja, aber die Diagnostik ist nicht für alle Menschen gleich zugänglich. Also gerade kommen wir wahrscheinlich auch noch drauf, bei Frauen, die fallen schon auch eher mal durchs Raster. Und dann gibt's aber auch Menschen, die haben die Diagnose vielleicht als Kind bekommen und können damit irgendwie ganz gut leben, weil sie entweder damit gelernt haben zu leben, weil sie auch immer eine medikamentöse Behandlung hatten oder weil sie ein gutes soziales Umfeld hatten, das sie unterstützt hat. Und die würden dann vielleicht auch sagen, na ja, das ist etwas, das gehört halt irgendwie zu mir und ich tick da irgendwie anders und ich brauche bestimmte Dinge ein bisschen anders, aber ich empfinde mich nicht als in Anführungszeichen krank, während es andere Menschen gibt, die sagen, ich leide total unter meiner ADHS, weil ich mir irgendwie in meinem Bürojob nichts merken kann, weil ich ständig abgelenkt bin, weil das Sitzen mich total anspannt und weil ich irgendwie auch häufiger mit Kolleginnen irgendwie in Streitigkeiten gerate. Und dann fände ich es auch okay zu sagen, naja, und dann darf der Mensch auch von einer Störung sprechen, die dann auch diagnostiziert und eben auch behandelt wird. Das ist, glaube ich, wichtig, dass wir da das auch mit den Menschen besprechen, weil ADHS eben sehr, sehr unterschiedlich ist.
Das habe ich auch schon mitbekommen. Ich folge auf Instagram einigen Leuten, die im Laufe der Zeit eben herausgefunden haben oder es auch schon lange wussten, dass sie das haben. Und da sind auch die Symptome komplett unterschiedlich. Ja, finde ich immer wieder spannend. Was mich zu meiner nächsten Frage überleitet, dadurch, dass ich vielleicht auch in dieser Bubble drin bin, wo Leute einfach sehr offen darüber reden können, was sie haben, wie es ihnen geht, habe ich manchmal fast den Eindruck, ich übertreibe jetzt extra, dass das gerade wie so ein Trend ist, ADHS zu haben. Natürlich sagt mein Gehirn mir jetzt aber sofort, nee, wahrscheinlich sind einfach die Informationen heutzutage so viel besser, dass einfach mehr Leute, die das halt haben, das so richtig diagnostizieren können. Was ist denn da deine Einschätzung?
Ich glaube, das ist erstmal was sehr Kompliziertes, weil durch dieses höhere Bewusstsein kommen vielleicht auch mehr Menschen darauf, dass sie davon betroffen sein können, ohne dass die jetzt so super krasse Einschränkungen davon haben. Andererseits kriegen andere wiederum mehr Plattformen, die vielleicht vorher keine Stimme hatten. Und dann gibt es natürlich noch Leute, die irgendwie Social Media gar nicht nutzen und in diesem Diskurs gar nicht stattfinden. Also insofern, ja, es gibt vor allem bei den Spätdiagnostizierten mehr Diagnosen. Ich glaube, dass gerade bei Frauen auch immer noch ein Nachholbedarf ist. Es gibt Hinweise darauf, dass wir vielleicht die Diagnose bei Jungs zu häufig vergeben. Man kann aber auch sagen, okay, gerade der unaufmerksame Typ, der wird auch bei erwachsenen Männern häufiger mal übersehen. Also es ist ein bisschen kompliziert. Die einen sagen, das könnte ja auch soziale Ansteckung sein. Das heißt, ich gucke mir irgendwie ganz viel zu dem Thema ADHS an, identifiziere mich damit immer mehr und verhalte mich auch dementsprechend und betone dann meine Unaufmerksamkeit, Unordentlichkeit mehr als vorher. Andere wiederum sagen, nö, das könnte auch Homophilie sein, dass wir uns einfach mit Leuten oder eher begeben oder mit denen eher in Kontakt treten, zu denen wir auch ähnlich sind. Also häufig sind ja auch Menschen mit ADHS in einer Beziehung zu jemandem, der auch irgendeine Form von Neurodivergenz, sei es jetzt Autismus oder ADHS, hat. Also das ist gar nicht so einfach zu sagen. Ich würde sagen, für die, die eher nicht die klassischen Symptome von ADHS erfüllen, sei es jetzt, weil sie eher diesen unaufmerksamen, träumerischen Typ haben oder weil sie weiblich sozialisiert sind, ist es richtig, dass da auch jetzt mehr Diagnosen gibt. Und ich könnte mir aber vorstellen, dass in manchen Gruppen dann auch zu viele Diagnosen gibt. So.
Aber auf jeden Fall auch eine Antwort, die das so aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Das finde ich total gut, dass man da jetzt irgendwie ein breiteres Bild gerade gewonnen hat. Du sprachst gerade schon von den verschiedenen Symptomen. Mich würde interessieren, erstmal der Unterschied zwischen Erwachsenenalter und Kind. Gibt es da vielleicht Unterschiede in dem Verlauf? Und dann auch gerne noch später zwischen Männern und Frauen, ob es da Unterschiede gibt.
Also die Symptome können erstmal dieselben sein über das Leben hinweg. Und du hast ja auch schon gesagt, Menschen können aber auch sehr unterschiedlich sein, was ihre ADHS angeht. Allgemein kann man schon sagen, dass sich bestimmte Symptome im Laufe des Lebens in Anführungszeichen verbessern. In Anführungszeichen, weil nicht ganz klar ist, ob die Menschen einfach lernen, damit besser umzugehen, was ja gut wäre, oder ob sie die unterdrücken. Und gerade Symptome von Hyperaktivität, die scheinen mit dem Alter ein bisschen abzunehmen. Weil wir ja auch irgendwie im Laufe unseres Lebens gelernt haben, ruhig sitzen zu bleiben, uns irgendwie zu konzentrieren oder zumindest so zu tun, als könnten wir ruhig sitzen bleiben und dadurch vielleicht auch weniger auffallen. Andererseits gibt es viele Menschen, die bei denen die Hyperaktivität gar nicht so sichtbar ist, weil die zwar sitzen bleiben können, aber was ihnen den Muskeltonus angeht und auch motorisch einfach total angespannt sind. Dann sieht man das nicht, aber die sind ja trotzdem angespannt. Und das ist so ein bisschen die Frage, mit der man sich beschäftigt. Die Studien sagen schon, ja, ein großer Teil erfährt eine Symptomverbesserung im Laufe des Lebens, vor allem, wenn die Diagnose schon als Kind gestellt wurde und auch vielleicht behandelt wurde durch Ergotherapie, Psychotherapie, durch ein Medikament. Und andere sagen, na ja, vielleicht haben wir einfach nur gelernt, uns ein bisschen unsichtbar zu machen. Und ich glaube, dass die Wahrheit irgendwo in der Mitte liegt. Also wenn ich von mir ausgehe, ich habe die Diagnose auch, stelle ich schon fest, dass meine Hyperaktivität sich in vielen Bereichen verbessert hat. Ich war als Kind sehr, sehr wild. Aber dass ich auch in Bürojobs, wenn ich jetzt lange sitzen müsste, als Psychotherapeut kann man ja alle 50 Minuten mal aufstehen, dass mir das dann schon auch sehr schwer fällt und ich dann schon auch sehr unter Spannung bin. Also es ist irgendwie beides. Und wenn ich jetzt noch auf den Unterschied von Männern und Frauen schaue, dann ist es auch so, dass die Symptome eigentlich auch gleich wären, wenn da nicht das Thema Sozialisation wäre. Wir werden ja alle so ein bisschen in bestimmte Geschlechterrollen reinerzogen, durch Erziehung, durch soziale Einflüsse. Und das beeinflusst schon, wie Menschen Symptome zeigen. ADHS wurde ursprünglich vor allem bei verhaltensauffälligen Jungs beobachtet, die hyperaktiv waren, die impulsiv waren, die im Unterricht nicht aufgepasst haben, die nach draußen geguckt haben. Und Jungs wird in ihrer Sozialisation sowas auch eher zugestanden. Jungs sollen ja wild sein, wenn die klein sind, zumindest wenn man das traditionell sieht. Und bei Frauen und Mädchen ist es so, dass die ja eher kooperativ sein sollen, die ein bisschen eher zurückhalten sollen, die irgendwie nicht unangenehm auffallen sollen. Und das führt dann wahrscheinlich dazu, dass viele Mädchen eher Symptome zeigen, die nach innen gehen, also eher so dieses träge, verträumte, leicht ablenkbare, aber nach innen hin, also so von den eigenen Gedanken abgelenkt zu werden, ist was viele beschreiben, dass die eher so an ihren Fingernägeln kauen oder mit den Zehen wippen, lange brauchen, um ihre Schulaufgaben zu verrichten, und dann fallen die gar nicht auf, weil wir häufig noch die Idee von dem sogenannten Zappelphilipp haben, der ja so auf Mädchen nicht unbedingt zutrifft. Und die Studien zeigen schon, dass wenn Mädchen in der Diagnostik empfohlen werden, dass die dann meistens viel mehr Symptome haben müssen, damit die überhaupt auffallen, als das jetzt bei einem Jungen so ist. Weswegen auch 75% der weiblich Betroffenen ihre Diagnose erst im Erwachsenenalter erhalten. Also man merkt, die fallen da einfach durchs Raster.
Ist aber auch total einleuchtend, wie du das beschreibst, weil es ist ja nun mal so, dass wir so sozialisiert werden, wie du es beschrieben hast. Also ja, einleuchtend, aber irgendwie trotzdem schade, dass es so ist. Immerhin ist das bewusst und dann achtet man wahrscheinlich mehr heutzutage drauf. Was würdest du denn generell empfehlen, vielleicht, also die Merkmale, die du eben beschrieben hast wahrscheinlich, oder dass Eltern bei ihren Kindern vielleicht darauf achten, ob sie das feststellen, sowohl sehr zappelphilippig zu sein, als auch sehr, sehr in sich gekehrt? Oder wie können Eltern da vorgehen?
Ja, das ist erstmal gar nicht so einfach, weil ich glaube, dass wir von BehandlerInnenseite erstmal unsere Diagnostik sensibilisieren müssten, weil häufig ist es so, dass Mädchen und auch später Frauen dann bestimmte Grenzwerte in solchen Fragebögen oder Interviews nicht erfüllen, weil das Interview an sich einfach statistisch eher auf einen Jungen oder einen Mann ausgelegt ist. Also ich glaube, da müssen wir einfach sensibler werden für die besondere Symptomäußerung bei Frauen und Mädchen, aber auch für das Thema Maskierung, wie das aussehen kann, weil manchmal, wenn man das so gelernt hat, diese Sachen zu unterdrücken, dann kann das ja sein, dass man selbst als Frau und Mädchen gar nicht weiß, dass das ADHS sein könnte, weil man das so gelernt hat, das nicht zu zeigen. Also so diese, häufig haben dann Frauen Angststörungen, und auch wenn die Angststörung behandelt ist, ist trotzdem noch so eine innere Unruhe da und keiner weiß genau, wo die herkommt. Also das ist, glaube ich, das eine, wozu dann auch Aufklärung dient. Und ich glaube, für Eltern könnte es wichtig sein, sich mit ADHS erstmal auseinanderzusetzen, weil wir ja immer so die Vorstellung von dem Zappelphilipp und dieser Hyperaktivität haben, aber dass es eben auch das genaue Gegenteil gibt. Also gerade Betroffene, die eher das unaufmerksame Symptombild zeigen, haben auch häufiger, das nennt sich ein verlangsamtes kognitives Tempo, also die wirken dann träge, die wirken langsam, schwer zu motivieren, geben ganz langsame Antworten, brauchen ganz lange, um ihre Schulaufgaben zu beenden. Und da würde man ja nicht an ADHS denken, an den Zappel-Philipp, sondern das ist ja das Gegenteil. Aber auch das kann ein Zeichen dafür sein, dass die nach innen hin einfach mega abgelenkt sind und keinen klaren Gedanken fassen können. Insofern sich nicht von Stereotypen leiten lassen und gut über ADHS zu informieren, würde ich Eltern raten, die bemerken, dass ihre Kinder irgendwie, ja, dass es nicht so ganz passt in der Kindheit, also im Schulalter zum Beispiel.
Sehr guter Tipp auf jeden Fall. Du hast gerade schon die Angststörungen erwähnt. Ich wollte dich eh noch fragen, welche Rolle eigentlich so Begleiterkrankungen wie Angststörungen oder Depressionen spielen?
Eine sehr hohe. Also je nachdem, in welche Studie oder welche Studien man da anguckt, gibt es bei Depressionen oder haben irgendwie 19-53%, ist eine große Spanne, der Mensch mit ADHS auch mal eine Depression, bis zu 60% eine Angststörung. Bei Frauen ist das die häufigste Begleiterkrankung oder Begleitstörung, die es gibt. Aber auch Suchterkrankungen sind ein häufiges Thema, was daran liegt, dass die Betroffenen sich aufgrund dieses Dopamindefizits auch irgendwie ein bisschen selbst medizieren. Natürlich mit den gesundheitlich negativen Folgen, die das alles hat. Aber Begleiterkrankungen, komorbide psychische Störungen, die spielen bei ADHS durchaus eine hohe Rolle.
Habe ich mir leider auch schon gedacht, aber ist natürlich ätzend eigentlich, wenn man dann eh schon so sein Päckchen zu tragen hat und da kommt immer noch mehr obendrauf. Aber dann weiß man ja vielleicht auch, dass man auch da ganz besonders hingucken muss und sich gegebenenfalls im richtigen Moment Hilfe holt, was natürlich immer schwieriger ist, als man jetzt so sagt.
Also was ich noch so zum Thema Psychotherapie sagen möchte, ist, dass ja häufig die ADHS auch erst im Rahmen von der Psychotherapie auffällt. Also wir haben natürlich einerseits den Trend, dass Menschen sagen, okay, sie glauben, dass sie ADHS haben und sind auch dadurch in ihrer Lebensführung eingeschränkt. Die suchen eine Diagnostik, kriegen eine medikamentöse Behandlung, machen vielleicht noch was anderes und das ist dann erstmal okay. Der andere Fall ist aber, dass man eine Angststörung behandelt und irgendwie merkt, komisch, die Angststörung ist an sich zwar weg, aber die innere Unruhe und so dieses leicht Erregbare ist trotzdem da. Es gibt irgendwie kein Trauma und man kann sich es aber sonst auch nicht erklären. Und dann fängt man vielleicht an, auch mal an eine ADHS-Diagnostik zu denken. Und dann ist es wichtig, dass, wenn man das durchgeführt hat und das Ergebnis positiv ist oder wenn beide Diagnosen da sind, dass man da auch als Behandler und Behandlerin gut darüber informiert ist, weil man natürlich auf bestimmte Sachen achten muss. Also wenn ich jetzt einen Menschen mit ADHS und Angststörungen habe, dann weiß ich, dass ich bestimmte therapeutische Methoden ein bisschen anpassen muss. Oder dass ich irgendwie, wenn ich mit Arbeitsblättern arbeite, das machen ja vor allem die Verhaltenstherapeutinnen, dass ich die für einen Menschen mit ADHS vielleicht ein bisschen anpassen muss, damit er die auch liest. Weil es ja auch viel so um das Thema Umgang mit Langeweile und sich irgendwie ganz gut konzentrieren können, wenn etwas neu und wichtig und vielleicht auch visuell gut aufbereitet ist. Und das ist auch bei anderen Störungsbildern wichtig. Bei Essstörungen ist es so, dass Menschen mit ADHS auch ohne Essstörung ja irgendwie Schwierigkeiten haben, so auf regelmäßige Ernährung zu achten. Das Medikament kann dabei helfen, kann das aber auch ein bisschen verschlimmern, weil man dann erstmal kein Hungergefühl hat. Und das macht natürlich Essanfälle wahrscheinlicher. Und dann muss man eben gut drauf gucken, okay, ist es jetzt die Binge-Eating-Störung oder sind das eher Essanfälle im Rahmen der ADHS? Und was kann man vielleicht mit einer Anpassung an bestimmten Lebensbedingungen schon positiv verändern, was die Symptomatik angeht. Und ich glaube, da macht es einfach Sinn, dass man immer beides mitdenkt.
Immer wieder interessant, wie viel ich in einer Folge selber wieder lerne und denke, wow, ich dachte, ach, das können wir in einer halben Stunde abhandeln, der grobe Überblick, aber man könnte natürlich logischerweise wahrscheinlich Wochen darüber reden. Echt spannend.
Ja, und die Therapiemethoden sind natürlich auch sehr unterschiedlich. Also wir wissen, medikamentöse Behandlung ist erstmal das Mittel der ersten Wahl. Und das sollte man den Leuten auch anbieten. Wahrscheinlich ist das Mittel der ersten Wahl wären gesellschaftliche Anpassungen und Medikamente, aber das ist jetzt vielleicht Zukunftsmusik. Aber auch nur, wenn die Leute das wollen und wenn sie es vertragen. Und dann gibt's Psychotherapie. Die kognitive Verhaltenstherapie ist da recht wirksam, was so die Vermittlung von Tools und Psychoedukation und gerade so der Umgang mit irgendwie Organisation oder mit Emotionen oder mit Impulsivität oder sozialen Kompetenzen, da gibt es Wirksamkeitsbelege für die Verhaltenstherapie. Ich selbst bin ja systemischer Therapeut und gucke mir vor allem so das Thema Familien und Angehörige an. Also die systemische Therapie fokussiert ja soziale Beziehungen und wir sagen, okay, wenn Menschen in guter Beziehung zueinander stehen und Probleme gut zusammen bewältigen können, dann geht es auch der Person mit der Diagnose besser. Und häufig ist es so, dass Menschen mit ADHS schon auch unter mehr Paarkonflikten, mehr Spannungen in Freundeskreisen, auch mehr Spannungen am Arbeitsplatz leiden. Und da macht es dann schon Sinn, relevante Bezugspersonen mit in eine, zum Beispiel eine Paartherapie mit einzubeziehen. Das wäre dann so der andere Fokus. Und das Dritte, jetzt können wir noch über die psychodynamischen Therapien sprechen, da bin ich nicht versiert drin, macht aber sicherlich auch Sinn, weil auch einige Menschen mit ADHS unter einer Persönlichkeitsstörung leiden und es da sicherlich Sinn macht, das Ganze mal ein bisschen langfristiger zu betrachten. Was ich aber noch nennen würde, wären Gruppentherapien. Weil gerade für Spätdiagnostizierte ja schon so ein Gefühl sich durchs Leben gezogen hat, dass man irgendwie anders ist. Und gerade in Gruppentherapien ist es etwas, das schon auch aufgegriffen wird. Also so ein Gefühl von Zugehörigkeit, was jetzt über das Knüpfen von Kontakten hinausgeht. Also zum Aufbau von Selbstmitgefühl gehört ja irgendwie, dass ich meine Schwächen gut akzeptieren kann, dass ich irgendwie freundlich mit mir bin, auch wenn es mal nicht so gut läuft. Und der dritte Aspekt von Selbstmitgefühl ist allgemeine Menschlichkeit, also sich menschlich verbunden zu fühlen. Und das ist natürlich etwas, was man in der Gruppentherapie bei ADHS, wo sich Gleichgesinnte in Anführungszeichen treffen, durchaus erreichen kann. Und das sind so die Behandlungsmethoden, die man anbieten kann. Es gibt dann auch noch Ergotherapie oder Neurofeedback, wo man irgendwie so an Alltagsfähigkeiten arbeitet oder am Neurofeedback kann man irgendwie so trainieren, die Aufmerksamkeit besser zu halten. Das ist aber sozusagen eher noch was Zusätzliches zu dem, was es an Psychotherapie und medikamentöser Behandlung gibt.
Was hast du denn für Leute als Rat, die Angehörige oder Partner von ADHS-Betroffenen sind?
Ich würde auch denen raten, sich erstmal über ADHS gut zu informieren, weil häufig hilft es schon, mit mehr Wissen dann auch bestimmte Verhaltensweisen auf die Störung, der Störung zuzuschreiben, nicht dem Menschen. Also, dass wenn ich zuhöre, dass ich dann nicht ignorant und böse bin, sondern dass es vielleicht damit zu tun hat, dass ich vor allem nach einem langen Tag sehr, sehr wenig Aufmerksamkeitsressourcen habe und es dann einfach schneller passiert. Deshalb ist ja ADHS auch keine Erkrankung im eigentlichen Sinne, sondern eine Störung, also eine Abweichung von einer bestimmten Norm. Das heißt, die Menschen gehen auch irgendwie anders mit ihren Aufmerksamkeitsressourcen, mit ihren exekutiven Funktionen um. Und neben dem sich damit auseinanderzusetzen, finde ich es auch immer gut, wenn Leute mit in eine Therapie kommen, wenn das möglich ist, weil man dann auch Konflikte, die es ja durchaus gibt, gut besprechen kann. Also keine falsche Scheu vor einer Paartherapie oder einem Mehrpersonen-Setting. Und ich finde es auch wichtig, dass Menschen, die mit ADHSlern zusammen sind, auch auf ihre eigenen Bedürfnisse achten. Also, dass man sozusagen nicht auf die Idee kommt, man müsste jetzt sich und seine eigenen Bedürfnisse immer zurücknehmen, weil die andere Person ist ja so, wie sie ist. Denn die Diagnose an sich ist eine Erklärung und auch eine Einladung, sich damit auseinanderzusetzen. Aber sie ist keine Entschuldigung für Verhalten, das jetzt eine andere Person beispielsweise verletzt.
Was kann ich tun, wenn ich auf der Arbeit merke, dass ich mich wirklich super schlecht konzentrieren kann? Kann ich meine Aufmerksamkeit irgendwie verbessern? Kann ich das trainieren? Hast du da Tipps für Leute?
Also das kann man durchaus, also sowohl eben durch die besagten Therapiemethoden. Man kann natürlich auch vielleicht im Beruf Anpassungen kriegen, dass man eher Tätigkeiten macht, die einem liegen, oder man kann den Beruf auch wechseln. Das ist natürlich nicht für alle möglich, aber man sollte die gesamte Palette an Möglichkeiten in Betracht ziehen. Und dann gibt's noch ein Thema, das würde ich jetzt eher so unter der Kategorie Lebensstil subsumieren. Je nachdem, in welche Szene man guckt, wird der Lebensstil manchmal auch ein bisschen übertrieben dargestellt, also gerade so in der Fitnessszene. Aber bei ADHS wissen wir schon, dass Ernährung, Bewegung und Schlafgewohnheiten durchaus auch einen Einfluss auf Konzentration und innere Unruhe und Gereiztheit haben können, noch stärker als es das bei Menschen hat, die kein ADHS haben. Also wer schlecht schläft, der ist, ob ADHS oder nicht, gereizter, unaufmerksamer und irgendwie auch so ein bisschen angespannt, wenn das häufiger vorkommt. Und bei ADHSlern verschlimmert das natürlich Symptome, die schon da sind. Und dazu kommt, dass viele ADHSler häufig einen nicht so erholsamen Schlaf haben. Das Gleiche gilt irgendwie für Bewegung oder ist ein bisschen anders. Da ist es eher so, dass sich Bewegung, vor allem Ausdauertraining, positiv auf Aufmerksamkeit und Stimmung bzw. Hyperaktivität auswirken kann, wo man sagen kann, okay, wenn jemand das Gefühl hat, Konzentration ist im Moment nicht so gut, ich bin auch sehr unruhig, könnte man auch mal gucken, wie so das Bewegungsverhalten in den letzten Wochen war. Vielleicht kriegt die Person einfach zu wenig Bewegung. Und Ernährung spielt da eben auch eine Rolle. Das hatten wir an der anderen Stelle schon, dass viele ADHSler keine so richtige Mahlzeitenstruktur haben und auch nicht so ganz gut ihre Hunger- und Sättigungssignale wahrnehmen können. Das braucht ja eine gewisse Form von Achtsamkeit. Und das kann schon dazu führen, dass man dann irgendwie mit leeren Magen mal den ganzen Tag arbeitet und sich wundert, warum man ab 14 Uhr sich nicht mehr konzentrieren kann. Ja, das spielt natürlich auch Ernährung mit einer Rolle. Oder dass ich jetzt irgendwie abends dann einen Essanfall kriege oder ganz viel esse, vielleicht auch relativ spät, und dann schlafe ich natürlich schlechter. Und dann verschlimmern sich die Symptome auch. Also was ich schon mache mit Klientinnen ist, auch so, ich nenne das immer die Basics, in den Lebensstil zu gucken und zu überlegen, gibt's denn da Sachen, die wir anpassen können? Sei es jetzt die Arbeitsumgebung kann man sicherlich anpassen, indem man irgendwie Handys und alles Mögliche weglegt, aber kann man vielleicht auch dazu beitragen, dass der Lebensstil insgesamt ein bisschen mehr in Anführungszeichen Routine bekommt, sodass ich die Symptome auch mit den anderen Sachen, die ich eh schon mache, besser managen kann.
Das klingt doch aber eigentlich auch ganz hoffnungsvoll. Also klar, muss man sich so ein bisschen arrangieren im Leben, aber ich finde, es klingt auch, als ob man das ganz gut schaffen kann.
Ja, also das würde ich auch sagen. Natürlich bleibt es schon so, dass ADHS eine Abweichung ist von einer Norm. Sei es jetzt eine neurologische Norm oder sei es jetzt eine Norm, die jetzt irgendwie Störung und Nicht-Störung definiert. Und dass das schon auch Schwierigkeiten machen kann. Aber es kommt eben immer auf die individuelle Person an, auf ihre Umstände, auf ihre Ressourcen, auf die Unterstützung, die sie hat und auch auf die Bereiche, in denen man irgendwie ansetzt. Und deshalb bin ich da eigentlich eher hoffnungsvoll, dass es da immer irgendwas gibt.
Du selbst wurdest ja auch mit ADHS diagnostiziert. Gibt es da denn etwas, was du einen Vorteil daran findest?
Man sagt ja ADHSler immer nach, dass sie kreativ sind und aufgrund der Impulsivität auch schnelle Entscheidungen treffen. Jetzt haben wir ja schon gelernt, dass ADHSler auch sehr verschieden sein können, aber ich würde sagen, in meinem Fall ist so das Thema, schnelle Entscheidungen zu treffen, also manchmal dann einfach nach dem Bauchgefühl zu entscheiden und so diese Liebe für Kreativität schon was mich in meinem Leben sehr bereichert. Ich glaube, sonst würde ich auch kein Social Media machen und würde mich auch sonst für so andere Sachen gar nicht so interessieren. Und da glaube ich, ist es auf jeden Fall eine Ressource von mir.
Hast du sonst abschließend noch etwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest?
Ich würde vielleicht noch sagen, sowas in die Richtung, dass ich es wichtig finde, sich von den langen Wartezeiten einer Diagnostik nicht abschrecken zu lassen, weil ADHS ist eine Diagnose, die hat man ja das Leben lang. Und klar kann man sagen, 1 Jahr bis 2 Jahre, das ist unverschämt lange und Geduld ist eh nicht so leicht, wenn man ADHS hat und auch wenn es wichtig ist, aber dass diese Geduld sich in aller Regel lohnt, auch wenn es schwer ist und dass man vielleicht eher überlegen kann, wie kann ich die Zeit bis dahin gut nutzen, indem man sich informiert oder vielleicht schon mal bei einer Selbsthilfegruppe anfragt oder vielleicht schon mal nach einem Psychotherapieplatz guckt. Insofern würde ich sagen, dass Betroffene, die einen Eigenverdacht haben und denken, oh, das könnte das sein, sich nicht von den langen Wartezeiten abschrecken lassen sollen.
Das war die Folge zum Thema ADHS. Passende Leistungen der Audi BKK findest du übrigens in der Podcast-Beschreibung bzw. den Shownotes. Und wenn dir die Folge gefallen hat, würden wir uns riesig freuen, wenn du uns weiterempfiehlst, uns eine positive Bewertung hinterlässt und natürlich den Kanal abonnierst, um keine Folge mehr zu verpassen. Ansonsten heißt es in einem Monat wieder, es ist Zeit für Von achtsam bis zuckerfrei, deinem Gesundheitspodcast der Audi BKK.